Herr Elam, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zu diesem Interview.
Dankeschön, Herr Schaukene. Ich grüße Sie zurück nach Teheran.
Ja, danke schön. Herr Elam, seit 24. Februar herrscht Krieg in der Ukraine. Es gab zwar Friedensbemühungen, sie brachten allerdings nichts, jedenfalls bislang nicht. Den Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika und der Ukraine, Biden und Zelensky, wird vorgeworfen, die Bemühungen, ich meine Friedensbemühungen, zu sabotieren. Herr Elam, auch Sie gehören zu dem Personenkreis, der diesen Vorwurf erhebt. Also meine Frage an Sie, wie begründen Sie diesen Vorwurf?
Ja, also es ist sehr offensichtlich, wer da wegschaut. Es ist eine Verdrängung der Tatsache. Zuerst einmal beginnt es damit, dass dieser Krieg, wie die meisten Kriege, vermeidbar wäre. Und das ist nicht nur meine Meinung, sondern Meinung von verschiedenen amerikanischen Experten. Und Leute, die absolut nicht Putin als Putin-Versteher sogenannt gelten und sind bestimmt nicht als Putin-Anhänger sind. Also ich gebe ein Beispiel. Das ist eine sehr bekannte US-amerikanische Historiker namens George Breslauer. Er hat letztens einen Artikel in israelischer Zeitung Haaretz veröffentlicht unter dem Titel "Dieser Krieg war vermeidbar" und schilderte Prozesse, die zum Krieg geführt haben, ohne dabei Putin irgendwie im Schutz nehmen und so. Also es ist ganz klar, dass was er beschreibt, wie man eigentlich mit Putin nicht verhandeln wollte. Und man muss sehen, ab 2014 läuft in der Ostukraine ein Bürgerkrieg, so genannt, eigentlich ein Krieg zwischen Russland und Ukraine. Das ist nicht irgendwie erst mit der Putin-Invasion. Da an diesem Krieg gemäß verschiedenen Einschätzungen, sowohl von ukrainischer Seite wie auch von UNO-Organisationen etc., sind an diesem Krieg starben mindestens um die 15.000 Menschen und noch viel, viel mehr sind Flüchtlinge geworden. Und da gab es schon 2014 ein Abkommen in Minsk, der die Sache regeln sollte, und beide Seiten hielten sich nicht daran. Und es gab eben diesen bewaffneten Konflikt, und der jetzige Präsident Zelensky von Ukraine hat als Wahlversprechen geäußert, dass er Frieden bringen würde zu diesem armen Land. Das geschah absolut nicht. Er machte das Gegenteil. Also wir haben da eine Situation, da provozierte an sich Ukraine Russland mit verschiedenen Forderungen, die aus russischer Sicht nicht tragbar waren. Also dazu gehört diese NATO-Osterweiterung, also dass Ukraine NATO-Mitglied wird, und was Ukraine absolut nicht braucht. Ukraine braucht Frieden und nicht und das Zweite, was weiterging, ist die Verfolgung von der russischen Minderheit im Lande. Also russische Sprechende, gemäß verschiedenen Berichten, wurden richtig verfolgt. Ich will damit nicht sagen, dass es alles so einseitig und harmlos war. Dieser Konflikt war da. aber man sollte und kann diese und muss eigentlich diese Konflikte entschärfen. Und unter Putin, konnte man damit rechnen, dass irgendwann Putin gemäß seiner Haltung wird militärisch angreifen. Eine sehr bekannte deutsche Journalistin, langjährige ARD-Korrespondentin Gabriele Krone-Schmalt, die hat auch gemeint, dass bei erster Amtsperiode war Putin viel weicher und da war eine große Chance, diese Konflikte unter anderem beizulegen. Sie erzählt, dass vor dem Bundestag hat er eine Rede gehalten, friedliche Rede, und das wurde geklatscht. Aber da drängte man trotzdem sowohl aus den USA wie auch Deutschland, um die ganze Sache dort zu verschärfen und nicht die Konflikte beizulegen. Also stellt sich schon dort die Frage, was sind das für Interesse für diese Provokation an Russland, anstatt Frieden zu suchen.
Herr Elam, aber das sind alles Kriegsursachen gewesen, was Sie gerade geschildert haben. Ich meinte damit mit der ersten Frage, weil Sie auch so schreiben und behaupten, dass Biden und Zelensky Friedensbemühungen sabotieren. Wo haben Sie das getan und was meinen Sie definitiv damit?
Ja, also ich meine, also der Hintergrund von diesem Krieg ist es aus meiner Sicht, man hat Putin in die Ecke gedrängt und der reagiert, wie man praktisch erwarten konnte. Das ist keine Rechtfertigung für seine Haltung, aber es entspricht trotzdem der Tatsache. Nachdem der Krieg trotzdem ausgebrochen ist, da wäre das möglich, Sachen zu regeln. Beziehungsweise gestern, hat erste Mal Zelensky gesagt, also gibt es, man muss sagen, also heute gehen nach 3 Wochen Unterbruch gehen die direkten Verhandlungen weiter in der Türkei. 3 Wochen lang gab es keine direkten Verhandlungen, stellt man sich vor. Und inzwischen hatte eigentlich Russland einige Bemühungen gemacht, mal über Israel und mal über die Türkei. Und so. Und es gab letzte Woche, am Sonntag besser gesagt, sagte der türkische Außenminister, dass ein Abkommen ist eigentlich steht vor der Türe. Und gibt es praktisch eine Einigung in 4 Punkten und dann nur 2 sind noch offen. Aber vorsichtshalber hat er dazu gesagt, aber wenn keine Partei einen Rückzieher macht. Ein paar Stunden später hielt der Zelensky eine Brandrede vom israelischen Parlament und er sagte deutlich, es gibt keine Möglichkeit für ihn mit Russland zu verhandeln. Und erst gestern hat er nochmal gesagt, die Ukraine ist bereit zu prüfen, ob auf eine NATO-Mitgliedschaft zu verzichten. Er hat schon hin und her immer gesagt, und dass es doch möglich wäre, aber jetzt ist er gestern bereit, sowas zu prüfen. Also ich meine, es ist lächerlich, das Land geht kaputt Und der macht nicht. Und was macht Biden? Also ich will nicht die ganze Verhalten von den USA. Er haltet Brandrede. Gerade letzthin und beschimpft Putin. Und das ist Sache, die sicherlich die Verhandlungen, nötige Verhandlungen sicherlich nur erschweren, diese Aussage. Noch zudem, es gibt eine Doktrin in den USA bezüglich erste atomare Schlag. Das ist auch relevant für den Iran. Das ist in den USA die herrschende Politik, ermöglicht die Regierung oder Administration einen atomaren Schlag, erste atomare Schlag zu lancieren, nicht als Reaktion, sondern in eine extreme Situationen der erste Schlag zu erwägen beziehungsweise auch einzusetzen. Und Biden war eigentlich wie verschiedene andere Kräfte der Meinung bis vor kurzem der Meinung, dass soll man diese Paragraph streichen. Plötzlich vor ein paar Tagen hat er seine Meinung geändert und das wurde nicht so wahnsinnig aufgenommen. Es gab einige Berichte und auch Protest im Senat dagegen, warum es jetzt und das muss man auch sagen, das ist höchst gefährlich und anstattdessen verbreitet von den USA-Medien und die Pro-USA-Medien die Gerüchte oder Einschätzungen, die Russland erwägt, der Einsatz sowohl von Nuklearwaffen wie auch eventuell biologische oder chemische Waffen. Aus der Vergangenheit kennt man solche Lügengebäude aus den USA. Also siehe die Behauptung 2003, dass Saddam Hussein chemische Massenvernichtungswaffen besitze. Was er danach als rechte eine Lüge sich erwiesen haben. Und damit haben sie die Invasion in den Irak rechtfertigen. Eine Invasion, die bis heute eine Irak und die ganze Region zu leiden hat. Und damit will ich absolut Saddam Hussein nicht in Schutz nehmen. Aber ich meine, diese Einmischung, diese Invasion war absolut falsch. Das ist ganz klar. Und etwas Ähnliches sehen wir da. Also ich meine, zu erwarten wäre von Biden, ist, dass man alle Versuche unternimmt, um eine friedliche Beilegung dieses Krieges anzustreben, weil es ist ganz klar, in diesem Krieg gibt es keine Gewinner. Absolut nicht. Es gibt nur Verlierer. Und also ich meine von den Leuten, die in der Ukraine leben und auch in Russland und mittlerweile auch weltweit. Die Sanktionen, die die USA erhängt haben, die haben nirgends sich als eine effektive Mittel erwiesen. Ich muss Ihnen nicht sagen, was in Iran passiert ist. Also das Volk leidet unter diese Sanktionen, aber die Regierung wird wegen dem nicht weicher. Und das hat nirgends funktioniert, auch bezüglich Israel und auch ganz im Gegenteil. Also und das passiert auch beim Putin nicht. Und diese Sanktionen sind nicht nur verheerend für Russland, sondern für die ganze Welt. Und dann muss man sich die Frage stellen, wer profitiert von dieser Situation?
Herr Elam, das, was Sie gerade dem ukrainischen Präsidenten vorgeworfen haben, bedeutet im Klartext, dass Zelensky die Zerstörung seines Landes und die Vertreibung seiner Landsleute in Kauf nimmt, beziehungsweise in Kauf genommen hat. Das ist aber nicht nachvollziehbar, vor allem angesichts der Tatsache, dass Zelensky selbst in der Ukraine geblieben ist und deshalb auch jederzeit getötet werden kann.
Ja gut, getötet, das stimmt schon, aber es ist trotzdem, der nimmt das alles trotzdem in Kauf. Also logisch ist das nicht. Ich stelle auch die Frage, warum hat er vor der Krieg Maßnahmen zum Krieg, um den Krieg zu vermeiden, was unternommen? Und jetzt, es ist wahrscheinlich, wenn er weggeht, ist das für ihn genauso gefährlich. Also es muss, und jetzt ist er, hat sich kristallisiert als eine große Held und große Heilige in der ganzen Welt und spielt die Rolle seines Lebens und sicherlich genießt er diese Aufmerksamkeit. Und was macht er? Er pusht ständig zu einer Verschärfung der Lage, Verschärfung der Sanktionen, aber auch zu direkter Konfrontation zwischen, sagen wir, Westen und USA mit dieser No-Fly-Zone-Forderung, also dass es die NATO wird Ukraine als Gebiet frei von russischen Flugzeugen. Das ist eine Einladung für eine direkte Konfrontation militärischer Natur. Er fordert zum Beispiel von Israel die Lieferung von Raketenabwehrsysteme. Abgesehen davon, dass es nur sehr wenige vorhanden sind, Israel und von dem her nicht sehr effektiv sein können, Israel, dieses System kann man nicht einfach alleine schicken, sondern man muss trainierte Personal mitschicken. Und kommt es wieder zu einer direkte Konfrontation, wird es zu einer direkten Konfrontation zwischen Israel und Iran, Entschuldigung, und Israel und Russland kommen. Und Israel versucht eigentlich, soll relativ neutral zu bleiben, um bei den Sanktionen nicht richtig mitzumachen und schon gar nicht einen direkten militärischen Konflikt mit Russland zu kommen. Israel versucht eigentlich zu vermitteln und es sah auch gut aus. Da war Premierminister Bennett sehr überzeugt von der russischen Angebot zum Frieden und deshalb als orthodoxe Jude Flieger ausgerechnet am Samstag nach Moskau. Am Samstag ist verboten für Juden, für religiöse Juden zu fahren und fliegen und überhaupt. Es sei denn, dass es um Menschenleben geht. Also das heißt, er glaubte daran, dass es möglich ist, was zu erreichen. Die 15 Punkte, wo Putin vorgeschlagen hat, wurden später in der britischen Financial Times veröffentlicht und bestätigt von Ukraine, dass es der Inhalt stimmt. Und trotzdem wurde es das abgelehnt. Von wem? Von Zelensky. Also ich meine, dass er blockiert, das ist eine interessante Geschichte. Und dass die USA keinen Druck auf ihn macht, um näher zu kommen. Im Gegenteil, unterstützt ihn bei dieser kämpferischen Haltung und mit seinen Durchhalteparolen, ja, wir sind Helden und so weiter, macht er die Sache noch schlimmer, weil es ist ganz, ganz klar, und das hat sich auch das Beispiel Syrien gezeigt, dieser Krieg hat alle Parteien in Elend getrieben. Und es ist kaum, außer Waffenproduzenten und sowas Ähnliches, hat niemand davon profitiert. Und das ist auch die Situation in der Ukraine. Also jetzt ist mehr als ein Monat schon dieser Krieg und kein Ende eigentlich scheint in Sicht. Und das geht eigentlich weiter. Also die Verhandlungen sehen nicht sehr rosig aus. Und ein israelischer Experte, eigentlich ein ehemalige Knesset-Abgeordnete, Roman Bronfman heißt er, der ursprünglich aus der Ukraine ist, der war zuerst sehr begeistert von der Bennett-Mission. Und jetzt sagt er praktisch, dass die starke westliche Unterstützung für Zelensky und gewisse militärische Erfolge macht ihn noch härter und stärken seine Position, um Verhandlungen zu verhindern. Und damit muss man einfach, und der ist sehr pessimistisch, sagt, es sieht sehr schlecht aus. Also dass in der nächsten Zukunft zu einer Beilegung des Konfliktes, ein militärischer Konflikt kommen würde.
Herr Elam, Sie treten für mehr, wie Sie in einem Artikel schreiben, ausgewogenen Druck auf die Biden-Regierung und Zelensky ein, damit sie ihren Beitrag zur Beendigung des Krieges leisten. Aber der Krieg, wie ich meine, kann in dem Moment beendet werden, in dem der russische Präsident Putin den Stopp der Angriffe durch die Russen befiehlt. Also ein Ende des Krieges liegt allein und einzig an Russland.
Ja, das kann man so sehen. Aber wie gesagt, es gibt zwei Parteien und mindestens zwei Parteien. Und das geht nur darin, also ich meine, logisch, also wenn Putin wird heute sagen, ja, ich höre auf mit den Angriffen, wird vielleicht weniger geschossen, vielleicht aber auch nicht. Aber trotzdem, das ist keine Möglichkeit. Beide Seiten müssen gute Willen zeigen. Und die Frage ist, wie Sie am Anfang gestellt haben, welche Interesse verfolgen alle Seiten? Also welche Interesse verfolgt zum Beispiel die USA, die offensichtlich sehr große Lust hat auf diesen Krieg? Und da ist die Antwort relativ, würde ich sagen, es ist nicht so schwierig zu sehen. Also es läuft jetzt ganz klar, also es ist immer gut für die Waffenindustrie, das wird jetzt wie verrückt geliefert nach Ukraine und so weiter und überall wird fröhlich gerüstet, auch in der Schweiz wird offensichtlich US-Kampfflugzeuge jetzt doch kommen sie durch teure Anschaffung, die zur Diskussion lange steht und der Widerstand jetzt ist praktisch zusammengebrochen und. Also die Waffenindustrie profitiert so ganz klar. Jetzt haben wir aber noch schlimmer, ist diese Weltversorgungslage, aber und ich rede nicht nur von Gas oder Erdöl, was Europa stärker trifft als die USA, und aber auch, sagen wir, Getreidesorten wie Weizen. Und da muss man sehen, wer von diesen knapp Lieferung, also Russland und Ukraine produzieren etwa 40% von der Weltverbrauch von Weizen Und wenn das wegfällt, was auch der Fall ist, also ich meine, die Aussaat in Ukraine für das nächste Ernte ist sehr, sehr in Frage gestellt, aus verschiedenen Gründen, aber solange der Krieg weitergeht, ist das ganz klar. Und schon in verschiedenen Ländern, also die Preise gehen hoch. Und in der Schweiz oder Deutschland und so, das können die meisten das zahlen. Aber in arme Länder wie in Afrika, vor allem auch in Ägypten, ist das die Lage sehr prekär schon. Und das ist nicht nur eine Frage der Preis, dass die Leute nicht mehr zahlen können, sondern es gibt immer weniger und weniger Ware. Also ich meine, die Welt war schon in einer Krise, Wirtschaftskrise vor dem Krieg, und jetzt ist die Lage noch stärker geworden. Und wer davon unter anderem profitiert, sind die US-Bauern. Das ist ganz, ganz klar. Die haben gemäß verschiedenen US-Wirtschaftspublikationen, die haben vorher sehr darunter gelitten unter der ukrainischen und russischen Konkurrenz, und sehr viele landwirtschaftliche Betriebe gingen zu. Einerseits. Andererseits, in dieser Zeit haben sowohl Milliardäre wie der Bill Gates, wie auch Jeff Bezos, also Bill Gates von Microsoft und Jeff Bezos von Amazon, haben wahnsinnig viel landwirtschaftliches Land gekauft und gehören heute zu die große Agrarland in den USA, also richtig sehr hoch auf der Liste. Da wurde eine große Publikation gemacht in den USA darüber, und man hat sich gefragt, was sind ihre Interessen. Klar ist, sie profitieren jetzt enorm von dieser Krise. Man kann noch andere nennen, und sicherlich ihre Lobby macht nicht einen Druck auf Biden, dass der Krieg zu Ende geht. Also wenn das wirklich so weitergeht und keine Kompromisse erreicht werden, dann kann das noch Monate dauern. Und viele Leute zahlen mit ihrem Leben, mit ihrem Elend, haben ihr Land verloren und so weiter. Und da profitieren die einen unter Druck zu einer irgendwie friedlichen Beilegung ist bis jetzt stark zu vermissen ist. Also Deutschland und Frankreich sind relativ gemäßigt, versuchen doch irgendetwas in diese Richtung zu machen, aber sehr, sehr beschränkt, und widersprechen Diktat von den USA nicht einmal mehr, obwohl das absolut in ihrem eigenen Interesse ist, etwas in diese Richtung zu machen, und zwar so schnell wie möglich. Also ich meine, dass Zelensky überall mit seiner kriegerischen Botschaft vor Parlamente auftreten kann und mit glatten Lügen und Missbrauch von der Judenvernichtung, wo sehr durchsichtig ist und nicht legitim, das weiter wüten kann, das ist wirklich ein Skandal.
Herr Elam, wie meinen Sie persönlich, wie sehen Sie die Perspektive für diesen Krieg?
Ja, so wie ich ja vorhin gesagt habe, sehr, sehr schlecht, weil also die bisherigen Verhandlungen bleiben blieben erfolglos und ich glaube, heute wird es auch nicht da viel, die Sache wird nicht anders sein. Ich muss noch ein Punkt versuchen einzugehen, die Interesse von Zelensky. Sie haben vorhin gefragt, ja, er hätte gehen können und so weiter. Ich glaube, Zelensky hat einerseits genießt er seine Rolle als ein Held und populär. Also er gilt in den USA als der populärste Präsident. Und das ist einerseits. Andererseits hat er sehr starken Druck von zu Hause, nachdem schon vorher waren die Ultranationalisten sehr einflussreich, kann da eingehen. Und jetzt ist ihr Einfluss ist sogar größer geworden, obwohl sie in der Bevölkerung nicht so ein großer Teil sind. Also numerisch sind sie nicht so wahnsinnig, aber der Einfluss ist sehr groß. Und da hat offensichtlich Zelensky der Druck nachgeben. Und es ist nicht nur so, in den Medien, westlichen Medien, wird Russland kritisiert, dass man die Pressefreiheit nicht mehr gewährt. Die Situation in der Ukraine ist offensichtlich nicht weniger schlimm. Also es wurde einige Radiostationen geschlossen. Einige Parteien, die für eine friedliche Lösung sind jetzt verboten. Letzthin ist offensichtlich ein Wissenschaftler, ein Politwissenschaftler verhaftet wurde. Auf jeden Fall, dieser Wissenschaftler hat eine Umfrage gemacht. Ich frage mich nicht, wie, weiß ich nicht genau wie, aber die Daten scheinen recht zuverlässig zu sein. Und er fand heraus oder behauptet mindestens, gemäß verschiedenen Publikationen, dass 46% von der Ukrainer gegen den Krieg seien. Und das darf nicht sein. Also diese Stimme werden in der Ukraine unterdrückt. Ich habe auch ein Interview mit einem ukrainischen Pazifist, kann man sagen, also Kriegsdienstverweigerer in einem amerikanischen Sender. Und er griff extrem Putin an. Also man kann ihn nicht als sogenannte Putin-Versteher gelten, aber gleichzeitig betonte er, wie schlimm die Situation Menschenrechte in der Ukraine und Leute wie er werden eigentlich verfolgt und als Verräter bezeichnen. Also es ist irgendwie, von dem sieht es wirklich sehr schwarz aus und verschiedene Leute in der ganzen Welt interessieren Sie sich nicht so richtig, ein differenziertes Bild sich zu verschaffen, obwohl heute gibt es mehr Möglichkeiten als je, dann werden Leute auch wie ich angegriffen als sogenannte Putin-Versteher, was absolut nicht der Fall ist und das nicht zu und dass wir Putin-Propaganda verbreiten. Diese Journalistin, also die Gabriele Krone-Schmalz, sie ist sehr bekannt in Deutschland und sie hat mehrere Bücher und dann, man kann sie nicht gerade ganz mundtot machen, aber zum Beispiel ihr Verlag will ihre Bücher nicht mehr abdrucken. Also der Druck ist enorm und das ist etwas, das man mit viel Sorge verfolgen kann, welche Maßnahmen sind heute da in Europa oder in den USA. Sachen, die man schon aus dem Kalten Krieg eigentlich kannte, aber es sah so aus, dass mindestens seit Mitte der 80er Jahre und sicherlich ab den 90er Jahren, die sind nicht mehr so stark vorhanden und jetzt ist es wieder volle Pulle da. Also sieht sehr düster aus.
Vielen Dank, Herr Elam, für dieses Gespräch.
Okay, gern schön.